Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Dissidenten, das sind die Helden in Diktaturen. Mit uns, mit dem Leben in der Demokratie, haben sie nicht viel zu tun. Meinungsfreiheit, Opposition, Demonstrationen, alles ist hier möglich. Warum sollte man da aufbegehren, sich widersetzen? Oder gibt es Gründe, radikal zu werden? Dissidenz ist ein markantes Label, aber eines mit Tücken, hat Heiner Kiesel bei der Recherche zu seinem Feature festgestellt. Lob der Dissidenz vom Widerständigen in der Gesellschaft.
Diese Machtlosigkeit, die wir teilweise empfinden, die wollen wir, glaube ich, dadurch so ein bisschen aufbrechen. Also, dass man sich selbst aus dieser Passivität befreit.
Dissidenz setzt sicher immer Orthodoxie voraus. Und Orthodoxie ist ohne Dissidenz nicht denkbar.
Also in meinem Denken ist er ein Begriff, der sich absetzt von der Opposition.
Ich denke, dass man unglaublich viel erreichen kann durch die klassischen institutionellen Wege.
Und ich bin der Meinung eigentlich, dass es so etwas wie die Notwendigkeit der Rehabilitation des Radikalen gibt.
Widerstand, 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 Widerstand.
This is Radio Prague, Czechoslovakia, the legitimate voice of occupied Czechoslovakia.
Du siehst tausende Panzer über viele Tage durch deinen Ort fahren, hoch zur tschechischen Grenze, um diesen politischen Versuch da platt zu machen. Wenn du willst, ist das so ein Geburtspunkt von Dissidenz gewesen. Also, mein Name ist Salih Salman.
Salman ist Jahrgang 53 und im erzgebirgischen Thalheim aufgewachsen.
Ich war damals ein Dissident im Osten.
Dissidenz. Die Annäherung an einen komplizierten Begriff. Sie geschieht mit der Annäherung an einen unkompliziert und warm wirkenden Menschen, einem Dissidenten. Das ist?
Der Dissident besteht in Diktaturen, auf dem ungehinderten Aussprechen der eigenen Meinung und nimmt das für selbstverständlich, was der repressive Staat als nichts für selbstverständlich erachtet. Dagegen opponiert der Dissident auf und trägt damit dann alle nachfolgenden staatlichen Sanktionierungen. Das ist das Klischee. Und wenn du so willst, entsprachen wir dem mehr oder minder alle.
Bist du so geboren?
Ja, gute Frage. Also natürlich kommen da persönliche Veranlagungen mit dazu. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich bin immer ein aufmüpfiger Typ gewesen, der aber immer auch Angst davor gehabt hat. Einerseits bestraft zu werden, andererseits aber immer wieder diese Freiräume versuchte auch auszutesten. Wie weit kann ich denn gehen? Und also ich war weder ein Raufbold an der Schule noch ein Duckmäuser. Ich versuchte meinen Weg zu finden zwischen Anpassung und Widerstand.
Und kommt ein Staatstag mal in Sicht, kriegt Quatsch ein kleines Päckchen vom Bund oder vom Stützeamt. Das schmeißt der Quatsch in Müll mit Sand. Den schrieb und kratzt sich Säckchen.
Dann kommt noch was anderes dazu, das sage ich dir gleich noch.
Die Begriffe von der Dissidenz und des Dissidenten sind ziemlich stark aufgeladen. Das hängt mit den oft bitteren und drastischen Erlebnissen dieser Unbequemen in den Diktaturen des Ostens zusammen, aber auch mit der großen Wertschätzung, die sie im Westen und im Nachhinein erfahren haben, ihrer Idealisierung. Salman versucht, das Bedeutungsschwangere seiner Dissidentenvergangenheit etwas zu brechen.
Nach dem Unterricht, wo der kleine Salih Salman da solche Fragen gestellt hatte und der Staatsbürgerkundelehrer auch keine Antwort darauf wusste, kamen dann die Mädels, man war 16 Jahre alt, und die Jungs und sagten: Mensch, du getraust dir ja was, sowas zu fragen. Also man wuchs ein Stück über sich selber hinaus. Das ist eine Übungssache, mit der man gar nicht zeitig genug beginnen kann. Das ist eine Übungssache, die mit Zittern und Zagen beginnt und das Zittern und Zagen wird einem nie mehr verlassen.
Salman schreibt Gedichte und Lieder, steht in Kontakt zu kritischen Künstlern, traut sich immer wieder in die Öffentlichkeit. Die Obrigkeit reagiert. Auftrittserlaubnis weg, Studienplatz auch. Er muss als Kraftfahrer arbeiten, dichtet trotzdem. Und dann holt ihn die Stasi ab. Berlin, Hohenschönhausen. Haft, Verhöre, Anwerbeversuche.
Und das war dann quasi, wenn man so will, der Gipfel aller Dissidenz. Der ordentliche Dissident landete natürlich in der Stadtsicherheitszelle, wo auch sonst in einem solchen System.
Nach der Abschiebung in den Westen trat Salman dann noch eine Weile als Ostdissident im Westen auf. Dissident, sagt er, das konnte man sich wie einen Orden an die Brust heften. Aber jetzt ist das keine Kategorie mehr, die für ihn zählt. Für Salman hat der Begriff Dissident ausgedehnt.
Nein, es gibt keine wirkliche Entsprechung mehr für diesen Begriff. Und das hat diese Gesellschaft auch nicht nötig. Sie braucht es gar nicht. Sie kann die politischen Auseinandersetzungen anders betreiben und sie kann sich anders auseinandersetzen.
Ja, das ist ja genau das Problem mit der Dissidenz in freiheitlich-demokratischen Ordnungen. Natürlich ist es schwierig, in solchen Ordnungen Systemen Widerspruch zu artikulieren, weil im Prinzip es Möglichkeiten gibt der demokratischen Äußerung, des Demonstrierens, der Einflussnahme auf politische Entscheidungen. Aber manchmal ist genau das etwas, was einen ja zum Kochen bringt, was einen ärgerlich macht, dass man zwar alle Möglichkeiten hat, aber dann doch das Gefühl hat, nicht wirklich durchzudringen mit Veränderungswünschen.
Christopher Dase beschäftigt sich als Wissenschaftler mit der Dissidenz in der Gegenwart.
Ich bin Professor für internationale Organisationen an der Goethe-Universität hier in Frankfurt und gleichzeitig stellvertretender Direktor des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Die HSFK ist das größte Friedensforschungsinstitut in Deutschland.
Wir wollen keine Investitionsbedingungen, die in die Parlamente knebeln. Nee, wollen wir nicht. Und wir wollen auch keine regulatorische Kooperation.
Dase beschäftigt sich vor allem mit dem Widerstand auf transnationaler Ebene. Protest gegen Mächte und Prozesse, die weit entfernt vom Zugriff unserer demokratischen, meist nationalen Institutionen wirken. Multinationale Konzerne, die Welthandelsorganisation, die G7. Da, wo es keine Möglichkeit der geregelten Opposition gibt, radikalisiert sich der Widerstand, wird er Dissident, stellt Dase fest. Er findet den Begriff ziemlich hilfreich bei seiner Arbeit. Dissidenz ist ein markantes Label, aber auch eines mit Tücken.
Wir müssen ganz scharf trennen, wie wir den Begriff verwenden, ob normativ oder analytisch. Wenn ich sage analytisch, dann meine ich, dass die Dissidenten all die Menschen und Gruppen sind, die systemwidrigen Widerstand leisten, ob politisch oder gewaltsam. Und das tun sie erstmal frei von meiner eigenen normativen Bewertung. Wenn ich dann sage Dissident im stärker normativen Sinne, dann meine ich tatsächlich diejenigen Menschen, die bereit sind, eigene Opfer zu bringen für den Kampf für persönliche und allgemeine Freiheiten.
Dase bleibt, ganz Wissenschaftler, zunächst analytisch.
Also in meinem Denken ist er ein Begriff, der sich absetzt von der Opposition. Und insofern ist er für mich ein analytischer Begriff, der erstmal wertneutral ist. Für mich ist Opposition die gezähmte Form des Widerstands, des politischen Widerstands. Das kann man so ideengeschichtlich eigentlich sehr schön zeigen, wie sich das Widerstandsrecht geistesgeschichtlich verändert hat und im Parlamentarismus und dann in der Demokratie gezähmt worden ist als Opposition. Und gleichzeitig hat es immer auch einen Widerstand gegeben, der darüber hinausgeht, der den Spielregeln des politischen Systems nicht folgt. ein radikalerer Widerstand, wenn Sie so wollen, der sich nicht vereinnahmen lässt. Und den würde ich als Dissidenz bezeichnen wollen.
Der Dissidenzbegriff des Forschers geht über das hinaus, was man unter zivilem Ungehorsam versteht. Der, da darf man an Hannah Arendt, Mahatma Gandhi oder Martin Luther King denken, ist ja darauf ausgerichtet, Fehlentwicklungen oder Missbräuche zu korrigieren in einem Gesellschaftssystem, das eigentlich gerecht konzipiert ist. Nein, betont Christopher Dase, Dissidenz ist von sich aus von Wert.
In der Tat ist die Idee zu sagen, es gibt zwei Formen von Widerstand, Opposition und Dissidenz, ein Hinweis darauf, dass nicht nur, ich sag mal, der liebe Widerstand, der institutionalisierte, der bereits systemisch einkalkulierte Widerstand wichtig ist, sondern auch das gegen den Stachellöcken wichtig ist, die Radikalität. Wir sind ja heute geneigt, radikal und Radikalisierung als etwas sehr Negatives zu sehen. Und ich bin der Meinung eigentlich, dass es so etwas wie die Notwendigkeit der Rehabilitation des Radikalen gibt, weil Radikalität und in diesem Zusammenhang Dissidenz etwas Wichtiges ist, weil es die Innovationsfähigkeit politischer Systeme erhält. Wir müssen auch immer mal außerhalb der Box denken, immer mal schräge Gedanken entwickeln, mal andere Möglichkeiten. Nicht nur denken, vielleicht sogar auch ausprobieren. Und dafür ist radikales Denken notwendig, dafür ist Dissidenz notwendig.
Ein Lob der Dissidenz? Es könnte sein, dass Dase mit dieser Forderung offene Türen einrennt. Sie passt in eine Zeit des Individualismus, in der kollektive Wahrheiten zweifelhaft sind und das eigene Gewissen als einzige sichere Instanz gilt. Die Geschichte lehrt uns, den Machtapparat aufmerksam und kritisch zu beobachten. Das Beispiel der Aufrechten in den Diktaturen. Wer als unbequem auftritt, darf auf Sympathie hoffen. Es schmückt. Überall Dissidenten?
Noch ist der Stasi-Knast, und ich betone, noch ist der Stasi-Knast in Berlin-Hohenschönhausen nicht wieder eröffnet. Noch gibt es keine körperliche Folter in diesem Land. Noch gibt es keine Exekution per Knickschuss. Schuss.
Aber dann muss man natürlich gleich sagen, dass so eine Art von Widerstand, und tatsächlich bezeichnet sich ja der Rechtspopulismus auch als Widerstandsbewegung, sich normativ nicht auf ein Widerstandsrecht im klassischen Sinne berufen kann, denn und schon gar nicht sondern auf eine Position der Dissidenz, denn wir haben ja vorhin gesagt, dass sich Dissidenten sozusagen erstens in Gefahr begeben und Opfer bringen, das ist in diesem Fall kaum gegeben und vor allem nicht nur für die eigene Freiheit, sondern auch für die Demokratie streiten. Und auch das ist bei dem Rechtspopulismus nicht der Fall. Da geht es ja im Wesentlichen darum, dass anderen wiederum die Würde und die Menschenrechte aberkannt werden. Und insofern würde man da den Begriff der Dissidenz sicher nicht verwenden wollen.
Dase wirbt für Dissidenz. Aber irgendwie muss es auch die richtige sein. Dissidenz, der Begriff bleibt immer mehr als nur ein Instrument kühler Analyse und Forschung.
Ja, aber Ihr persönlicher Zugang dazu?
Das sind wirklich sehr persönliche Fragen, aber das ist interessant. Wir werden das ja nicht alles senden, aber vielleicht kann ich doch so antworten, dass ich einen Freund hatte als Jugendlicher und der war immer sehr bestimmt und sehr radikal und hatte so immer dezidierte Meinungen, meistens gegen irgendetwas. Und ich habe immer so die Gegenposition bezogen und fand mich dann immer irgendwie defizitär.
Wenn hier bisher so oft die Rede war von diesem D-Wort, muss man natürlich feststellen, dass seine Blütezeit eigentlich vorbei ist. Die war im Kalten Krieg. In dieser Zeit hat sich der Begriff um große Namen gerankt. Solzhenitsyn, Havel, Sacharow, Havemann. Aus ihnen saugt der Begriff heute seine Kraft und treibt weiter. Er eignet sich gut für Schlagzeilen. Und er wird umso häufiger verwendet, je konservativer das Medium ist.
Offener Brief von CDU-Dissidentin.
BMW-Dissident Carsten Breitfeld will mit Beiten punkten.
Buchstaben-Dissidenz.
Die Dissidenz der bürgerlichen Mitte.
Der Dissident des Ruhms.
Haben Sie schon mal was von sanftmütiger Dissidenz gehört?
Ich bin Hanna, ich bin 31 Jahre alt, ich lebe in Berlin und bin jetzt seit 2 Ausgaben beim Transform-Magazin dabei.
Mein Name ist Marius Hasenheit, ich bin 32 Jahre alt und bin seit Ausgabe 1 dabei bei Transform-Magazin.
Die beiden haben für das Interview ein Café in Berlin-Neukölln vorgeschlagen. Er trinkt Americano, sie Chai Latte. Marius Hasenheit legt die letzten Ausgaben des Transform-Magazins auf den Tisch. Handlich, so etwa B5, Oktavformat bunt. Das Magazin ist werbefrei, bringt den Mitarbeitern kein Geld und hält sich trotzdem am Markt.
Also das Heft an sich ist innerhalb von diesem ganzen Printmedienmarkt auch schon so fast schon ein kleines dissidentes Projekt.
Im Speziellen widmet sich das Magazin aber Methoden des unkonventionellen Widerstands. Es hat dafür eine eigene Rubrik.
Sanftmütige Dissidenz.
Sanftmütige Dissidenz im Alltag.
Sanftmütige Dissidenz. Das klingt eher so ein bisschen gemütlich, aber gleichzeitig umstürzlerisch. Das ist das, was ich spannend daran finde, dass es eben diesen starken Bruch darin gibt und man erstmal angeregt wird, darüber nachzudenken, was wollen die mir damit eigentlich sagen.
Dass wir mit unserem Magazin Menschen erreichen wollen, die, ich sag mal, ein ganz normales Leben führen, wie wir ja auch, aber vielleicht über ein paar Sachen nachdenken und vielleicht ein paar Sachen ändern wollen, ohne gleich in den Untergrund zu gehen, abzutauchen, weiß ich was Radikales zu machen, aber so kleine Maßnahmen im eigenen Alltag umsetzen wollen. Genau, das soll diese sanftmütige Dissidenz beschreiben.
Diese Machtlosigkeit, die wir teilweise empfinden, die wollen wir, glaube ich, dadurch so ein bisschen aufbrechen. Also, dass man sich selbst aus dieser Passivität befreit, aus diesem Gefühl, oh, da ist so ein großer Akteur wie Monsanto und wir können gar nichts dagegen tun und die ganze Macht ist in den Händen von anderen und wir können uns nicht wehren. Also, dem irgendwas entgegenzusetzen und sich selbst aus dieser Passivität zu befreien, das finde ich unglaublich wichtig und das finde ich auch sehr spannend an dem Heft.
Kleine Akte der Dissidenz als Einstiegsdroge, um auch mal was Größeres in Angriff zu nehmen. Erst mal blau machen, wenn der Chef nervt, und dann einen Betriebsrat gründen. Über jedem Artikel steht die ungefähre Lesezeit. Marius spricht davon, dass diese Dissidenz-Rubrik die Macher des Magazins immer wieder in Randbereiche des Legalen führt. Dort werden Druckvorlagen für Geldscheine veröffentlicht, Tipps gegeben, wie man Sabotageakte plant und durchführt oder den öffentlichen Nahverkehr sozialer macht.
Also wir haben manchmal so kleine Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel zum Ausschneiden so eine kleine Box abgedruckt. Die kann man ausschneiden, zusammenkleben und dann sollte man die an den Fahrscheinautomaten kleben. Und jeder, der einen noch gültigen Fahrschein hat, den aber nicht mehr braucht, kann ihn reinlegen für Leute, die sich einen Fahrschein nicht leisten können. Das ist wieder so ein Graubereich. Ne? Irgendwie ist das ja Erschleichung von weiß ich nicht was für Beförderungsgedöns.
Artikel mit Gebrauchswert, immer mit Weiterlesen-Kästchen und Links. Die Rubrik ist ein Ausdruck dafür, dass das Widerständische seinen Platz im Alltag gefunden hat. Sie kann einem das gute Gefühl geben, doch nicht so angepasst zu sein, wie man immer gefürchtet hat. Das Heft macht einen ungemein freundlichen Eindruck und ist, bei allem Ernst der angeschnittenen Themen, anhaltend konstruktiv und unterstützend.
Ich finde das in unserer Selbstbeschreibung auch ganz schön zusammengefasst. Wir wollen nicht missionieren, sondern inspirieren.
Aber ist das wirkliche Dissidenz? Wie weit trägt dieser Begriff?
Wobei wir mit dem Begriff auch selber mal ein bisschen hadern, weil einerseits verspricht man sich was ganz Großes bei dem Wort Dissidenz.
Also ich glaube auch, dass für das, was wir darin beschreiben, ja fast zu groß ist. Aber deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen dieser Bruch mit der sanftmütigen Dissidenz. Also ich glaube, es passt nicht so ganz. Aber es macht schon was im Kopf.
Es ist gut möglich, dass die Rubrik bald nicht mehr so heißt.
Dissidenz, sanftmütige Dissidenz, Rebellion im Alltag, es gibt verschiedene Ideen.
Ich konnte mir nicht so ganz entscheiden. Ich glaube, wir hatten diskutiert über Widerstand im Alltag und Rebellion im Alltag.
Und irgendwas wird es werden.
Ich bin Dominik Burkhardt, Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit hier in Würzburg. Als Wissenschaftler müssen Sie möglicherweise manchmal eine dissidente Position einnehmen zu dem, was
Wissenschaft vor Ihnen gesagt hat. Als Theologe müssen Sie möglicherweise auch einmal eine dissidente Position einnehmen in theologischer oder theologiegeschichtlicher Hinsicht. Also das sind möglicherweise so dissidente Felder auch für einen Kirchenhistoriker.
Dominik Burkhardt pflegt einen sehr sachlichen Umgang mit dem Begriff der Dissidenz. Das Wort geht zurück auf ein lateinisches Verb, dissidere, und beschreibt, dass sich da jemand wegsetzt, auseinandersetzt, anderer Meinung ist. Der moderne Sprachgebrauch, damit jemanden zu bezeichnen, der sich von der Mehrheitsmeinung absetzt, wird häufig auf die Kirchengeschichte zurückgeführt. Das stimmt nur bedingt.
Man muss vielleicht sagen, dass der Begriff zunächst mal überhaupt kein theologischer oder religiöser Begriff ist, kein kirchlicher Begriff, sondern eigentlich ein Begriff, der im staatlichen Bereich gebraucht wurde, durchaus aber im Zusammenhang mit Religion. Er taucht im 16. Jahrhundert erstmals in der Form auf, wie wir ihn eigentlich heute so gebrauchen, beim sogenannten Warschauer Religionsfrieden. Da ging es um die Frage, wie mit Hussiten, böhmischen Brüdern, auch Protestanten, die jetzt zunehmend im polnischen Bereich vorhanden waren, umgegangen werden soll. Und da gab es eine Adelsversammlung unter dem König einberufen. In dieser Versammlung wurde beschlossen, den Dissidenten, den unterschiedlichen Religionsparteien Toleranz zu gewähren. Daraus wurde die sogenannte Pax Dissidentium.
Durch den Vertrag von 1573 wurden die abweichenden Konfessionen in Polen-Litauen den Katholiken gleichgestellt. Er gilt als staatsrechtlicher Meilenstein der Glaubensfreiheit in der Geschichte Europas.
Das Interessante ist, dass der Begriff Dissident da eigentlich für beide Parteien benutzt wird, also sowohl für die Katholiken als auch für die Protestanten, sage ich jetzt mal verallgemeinernd. Später hat sich dieser Begriff dann eher für die Protestanten eingebürgert. Aber zunächst einmal ist es ein Begriff, der eine gewisse Gleichberechtigung auch signalisiert.
Aus Sicht der katholischen Kirche wurde Polen zu einem Hort der Häresie und Ketzerei. Ein Ärgernis. Die Verfolgung der religiösen Minderheiten setzte wenige Jahre nach der Pax Dissidentium wieder ein.
Wenn man weiß, dass in der Theologie, der Begriff der Communio Sanctorum, des Volkes Gottes, einen ganz hohen Stellenwert hat und das Glaube natürlich immer mit Normierung für die Gemeinschaft zu tun hat, dann ist der Begriff des Dissidenten, der wie gesagt kein religiöser Begriff ist, eigentlich gleichbedeutend mit demjenigen, der sich aus dieser Gemeinschaft entfernt, der sich selbst exkommuniziert oder exkommuniziert wird.
Religionsgemeinschaften sind ein gutes Beispiel, um Dissidenz in ihrer Reinform zu betrachten. Es gibt eine Wahrheit der Gemeinschaft, die einige wenige anzweifeln.
Dissidenz setzt sicher immer Orthodoxie voraus. Und Orthodoxie ist ohne Dissidenz nicht denkbar. Also beides gehört zusammen.
Der Konflikt entsteht zwangsläufig bei Gemeinschaftsmitgliedern, die sich eigene Gedanken machen und sich dann auch noch durch ihr Gewissen zum Handeln verpflichtet sehen. Thomas von Aquin hat das Gewissen zur letzten Instanz aufgewertet. Aber eigentlich nur, wenn es richtig gebraucht wird.
Theologisch steht dem Gewissen im Grunde immer auch die Glaubenswahrheit gegenüber. Dabei fällt das Gewissen natürlich stark ab. Der Glauben steht als Zentrales da und deswegen kann man Gewissensfreiheit natürlich akzeptieren, kann das durchaus annehmen, aber das sagt aber überhaupt nichts über die Objektivität gewissermaßen des Glaubens aus.
Ein Gegensatz, der nicht wirklich zu lösen ist. Es bilden sich die klassischen Formen des Umgangs mit Dissidenz heraus. Einbindung, wie bei den Franziskanern.
Franziskus wird im Grunde durch eine softe Verkirchlichung wieder in die Gemeinschaft reingeholt.
Und Ausgrenzung und Verfolgung.
Petrus Waldes, einige Jahrzehnte früher, wurde im Grunde rausgedrängt und daraus entstanden dann die Waldenser.
Inzwischen hat die Kirche, die ja selbst durch einen Akt der Dissidenz entstanden ist, 2 Jahrtausende Zeit gehabt, einen guten Weg zum Umgang mit abweichenden Überzeugungen zu lernen. Da sollte sich ja etwas getan haben. Dominik Burkhardt wird deutlich.
Nein, das würde ich eigentlich nicht sagen. Die Grundmuster des Umgangs mit Dissidenz sind eigentlich dieselben. Bis hin zu Franziskus, Papst Franziskus heute, der Persönlichkeiten, die nicht auf seiner Linie liegen, auf ähnliche Weise entfernt, aus ihren Ämtern entfernt wie seine Vorgänger in einer langen Reihe von Päpsten auch. Also die Formen, gerade im kirchlichen Bereich, aber ich denke überhaupt in der Gesellschaft, auch im politischen Bereich, der Umgang mit Dissidenten hat sich nicht geändert.
Ein hartes Urteil des Theologen. Für die Kirche mag das wohl stimmen, aber trifft das tatsächlich für die Politik, für unsere Gesellschaft zu? Wir haben doch gelernt, Hannah Arendts Satz, niemand hat das Recht zu gehorchen, gehört zum Kern des bürgerlichen Selbstverständnisses. Im Grundgesetz ist, wenn auch sehr eingeschränkt, Recht zum Widerstand festgeschrieben. Und rein formal, was ist die Wahrheit, die Orthodoxie, gegen die sich ein Dissident richten kann? In der Postmoderne postulieren wir Pluralität, die Vielfalt der Diskurse, Relativismus, anything goes. Dominik Burkhardt führt in ein Spiegelkabinett.
Möglicherweise gilt Dissidenz als orthodoxe Handlung. Insofern als der Bürger, der auch staats- und politikkritisch agiert und für Menschenrechte, für bürgerliche Rechte eintritt, ein hohes Ansehen genießt. In dem Sinne würde ich behaupten, in der Gegenwart ist auch Dissidenz orthodox.
Wenn Dissidenz die Regel ist, dann wird Konsens wohl zum Dissens.
Nein, ich würde mich nicht als Dissident bezeichnen.
Katharina Nockhuhn.
Ich organisiere Proteste, unterstütze Proteste und vieles davon passiert online und dann rutscht man vor allem in den Medien sehr schnell so in diese Kategorie, ja, es ist eine Netzaktivistin.
Nockhuhn bloggt und schreibt, war Politikerin bei den Piraten, plante Kampagnen gegen das Freihandelsabkommen CETA und engagiert sich in öffentlichen Anhörungen für Informationsfreiheit und Privatsphäre bei der digitalen Kommunikation. Häufig an der Spitze von Protesten. Unbequem in der Diskussion über Behörden und Geheimdienste und datenhungrige Unternehmen. Auch mal drastisch in der Wahl der Mittel.
Trotzdem würde ich mich nicht als Dissident im klassischen Sinne bezeichnen. Ich kenne von meinen Eltern vor allem Geschichten aus der Zeit, als sie in Polen studiert haben. Wenn ich zu Hause erzählt habe, ja, wir haben die Uni besetzt wegen Studiengebühren, dann meinten meine Eltern nur ganz trocken, ja, Kindergeburtstag. Bei uns standen sie damals mit Maschinengewehren vor der Uni, als wir für Solidarność, also für die Reformbewegung, demonstriert haben. Und das kann man nicht vergleichen. Also wir leben schon in einem sehr freien Land hier.
Dissidenten, dazu fallen der Aktivisten vor allem der WikiLeaks-Gründer Julian Assange, die Whistleblower Chelsea Manning und Edward Snowden ein. Menschen, die drastische Folgen für den Verrat von skandalösen Geheimnissen in Kauf genommen haben.
Die Frage, was wir tun oder wie wir in bestimmten Situationen handeln, entscheidet darüber, welcher Mensch wir sind. Ja? Also Edward Snowden hat sich sicher auch gefragt, was für ein Mensch will ich sein? Möchte ich meinen Kindern später erzählen, ich war Teil dieses Systems oder habe ich etwas gemacht? Auch wenn ich bis an das Ende meines Lebens im Knast sitzen werde, dann mache ich das jetzt einfach, weil sich das gerade richtig anfühlt. Und weil es nicht nur um mich geht, sondern um ziemlich viele Menschen, die betroffen davon sind.
Für Nockhuhn sind Whistleblower gute Beispiele dafür, dass ein Einzelner viel erreichen kann. Handlungsbedarf gibt es auch in Deutschland.
Hier gibt es keine Edward Snowdens, sondern hier gibt es eher Altenpflegerinnen, die beispielsweise feststellen, dass in ihrem Betrieb ein großer Missstand herrscht, dass dort Menschen systematisch beispielsweise vernachlässigt werden, dass systematisch Regeln nicht eingehalten werden und sie versuchen, das dann intern zu melden, hat meistens dann weniger Erfolg und gehen dann entgegen ihrer Vertragsbestimmungen an die Öffentlichkeit, um den Missstand zu beheben, weil es eben auch um Menschenleben geht.
Allerdings, bei allem nationalen Pathos, bei der Erinnerung an das Schicksal von Dissidenten aus der Vergangenheit, tut sich die Politik mit den Unbequemen und Aufrechten, die Missstände anprangern, noch immer schwer. Sie gelten als Nörgler, Verräter, Denunzianten. Ihnen winkt nicht das Bundesverdienstkreuz, sondern sie verlieren ihren Job. Wie der Lkw-Fahrer, der den Gammelfleischskandal öffentlich machte. Oder sie werden für psychisch krank erklärt. Wie die Steuerfahnder aus dem Bankenteam im Finanzamt Frankfurt.
Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir in Deutschland, aber auch in Europa einen besseren Schutz von Whistleblowern haben. Dass wir beispielsweise sicherstellen, dass es in Behörden bessere Strukturen gibt, dass wenn Missstände da sind, man auf diese aufmerksam machen kann. Im Fall von Geheimdiensten bedeutet das auch, dass wir die Befugnisse der Kontrollgremien stärken und wir brauchen auch mehr Schutzmöglichkeiten, dass Menschen, die beispielsweise sagen, ich melde einen Missstand, der vielleicht auch sogar illegal ist, bei meinem Arbeitgeber, der vielleicht in der Privatwirtschaft sitzt oder auch eine Behörde ist, dass die besser geschützt werden, wenn im Nachhinein wirklich das Gericht feststellt, okay, hier hat jemand tatsächlich eine illegale Aktion aufgedeckt.
Auf der anderen Seite stehen da die Bürger in einer Haltung der alltäglichen Dissidenz. Sie zweifeln, dass die Institutionen ihres Gemeinwesens noch gut funktionieren. Auf jeden Fall sind sie zu träge, verknöchert und unterwandert von Interessengruppen. Die Postdemokratie. Katharina Nockun kann das nicht mehr hören. Es klingt zu sehr nach einer Entschuldigung für Tatenlosigkeit.
Ich denke, dass man unglaublich viel erreichen kann durch die klassischen institutionellen Wege. Ja, also beispielsweise, man geht in eine Partei, man organisiert vor Ort Dinge, man geht zu einer Demonstration, man macht vielleicht bei einer Online-Aktion mit. Und über diese klassischen Wege kann man immer noch unglaublich viel bewegen. Und ich halte es ehrlich gesagt für fatal, wenn Menschen das Bild erzeugen, wir würden in einer postdemokratischen Gesellschaft leben, weil das dazu führt, dass viele Menschen resignieren und sich eben nicht mehr engagieren und nicht mehr die Möglichkeiten nutzen, die wir doch in dieser Gesellschaft haben.
Das Problem sei doch vor allem, meint Katharina Nockun, dass sich die Leute erst viel zu spät und zu wenig aufregen.
Im Idealfall beseitigt man das Problem noch, bevor man zum Dissidenten wird.
Lob der Dissidenz vom Widerständigen in der Gesellschaft. Sie hörten ein Feature von Heiner Kiesel. Es sprach Max von Pufendorf, technische Realisierung Thomas Monajan, Regie hatte Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Konstanze Lehmann.